Davos. Die Blackwater-Bucht war rau und aufgewühlt. Überall sah man weiße Wellenkämme. Die schwarze Beta ritt auf der Flut heran, ihre Segel knatterten und knallten bei jedem noch so leisen Drehen des Windes. Die Gespenst und die Lady Maria segelten neben ihr, kaum 20 Meter entfernt. Seine Söhne verstanden ihr Handwerk. Das erfüllte Davos mit Stolz. Über das Meer hinweg dröhnten Schlachthörner, ein tiefes, kehliges Stöhnen wie von einer Riesenschlange, das auf jedem Schiff wiederholt wurde. »Holt die Segel ein!« befahl Davos. »Legt den Mast um! Die Ruderer auf ihre Plätze!« Sein Sohn Matos gab die Befehle weiter. Auf dem Deck der schwarzen Beta herrschte ein ungewöhnliches Durcheinander, während die Mannschaft ihre Arbeit tat und sich zwischen den Soldaten hindurchdrängeln musste, die immer im Weg standen, ganz gleich, wo sie Platz gefunden hatten. Ser Imri hatte entschieden, dass sie nur mit den Ruderern in den Fluss einfahren würden, damit sie die Segel nicht den Skorpionen und Feuerspuckern auf den Mauern von King's Landing aussetzen mussten. Davos erblickte die Zorn im Südosten. Ihre Segel glänzten golden, während sie eingeholt wurden, und der gekrönte Hirsch der Baratheons leuchtete auf der Leinwand. Von ihrem Deck aus hatte Stannis Baratheon vor 16 Jahren den Angriff auf Dragonstone befehligt. Diesmal jedoch hatte er sich entschieden, bei seiner Armee zu bleiben und die Zorn und damit den Befehl über seine Flotte in die Hände seines Schwagers Ser Imri zu legen, der zu diesem Zweck eigens mit Lord Alistair und den anderen Florenz nach Storm's End gekommen war. Davos kannte die Zorn ebenso gut wie sein eigenes Schiff. Über ihren 300 Rudern befand sich ein Zwischendeck, das nur für Skorpione gedacht war, und auf dem Oberdeck standen an Heck und Bug Katapulte, die ganze Fässer mit brennendem Pech verschießen konnten. Es war ein prächtiges Schiff und sehr schnell dazu, obwohl Ser Imri es vom Bug bis zum Heck mit gepanzerten Rittern und Bewaffneten vollgestopft hatte, was zu Lasten der Geschwindigkeit ging. Die Schlachthörner ertönten abermals, und wieder kamen Befehle von der Zorn. Davos spürte, wie seine fehlenden Fingerspitzen kribbelten. »Die Ruder raus!« schrie er. »Bildet eine Reihe!« 100 Ruder tauchten ins Wasser, als die Trommel zu dröhnen begann. Ihr Klang erinnerte an einen langsamen Herzschlag, und die 100 Ruder bewegten sich wie von einem einzigen Mann gezogen. Hölzerne Flügel waren auch der Zorn und der Lady Maria gewachsen. Die 3 Galeeren behielten ihre Geschwindigkeit bei, während die Ruder das Wasser aufwühlten. »Langsamer!« rief Davos. Lord Velaryons Stolz von Driftmark mit dem silbernen Rumpf hatte sich auf der Backbordseite der Zorn in Position gebracht, und die lautes Lachen kam rasch heran, wohingegen die Schreckschraube gerade erst die Ruder ausbrachte und die Seepferdchen noch mit dem Mast kämpfte. Davos blickte nach Achtern. Ja, dort, weit im Süden, das konnte nur die Schwertfisch sein, die wie immer hinterhertrödelte. 200 Ruder wurden von ihr ins Wasser getaucht und trieben die größte Ramme der ganzen Flotte an, obwohl Davos an den Fähigkeiten ihres Kapitäns zweifelte. Die Soldaten riefen sich übers Wasser Ermutigungen zu. Seit Storm's End waren sie hauptsächlich Ballast gewesen, und jetzt warteten sie ungeduldig und siegesgewiss darauf, dem Feind entgegenzutreten. In dieser Hinsicht stimmten sie mit dem Admiral überein, dem Lordkapitän Ser Imri Florent. Vor 3 Tagen hatte er seine Kapitäne zum Kriegsrat an Bord der Zorn geholt, um sie mit seinen Plänen vertraut zu machen. Davos und seinen Söhnen war ein Platz in der 2. Schlachtreihe zugewiesen worden, weit draußen auf dem gefährlichen Steuerbordflügel. »Ein Ehrenplatz«, hatte Allard verkündet, und war sehr zufrieden damit, dass er seinen Mut beweisen konnte. »Ein gefährlicher Platz«, hatte sein Vater erwidert. Seine Söhne hatten ihn nur mitleidig angeblickt, sogar der junge Marik. »Der Zwiebelritter ist ein altes Weib geworden«, hörte er ihre Gedanken geradezu, »und im Herzen ist er noch immer ein Schmuggler.« Nun, das stimmte durchaus, und er würde sich dafür nicht entschuldigen. Seaworth hatte sicherlich einen herrschaftlichen Klang, doch tief im Innersten war er noch immer Davos aus Fleabottom, der in seine Stadt auf den 3 hohen Hügeln heimkehrte. Er wusste über Schiffe und Segel und Küsten so viel wie jeder andere in den sieben Königslanden, und er hatte oft genug Zweikämpfe mit dem Schwert auf feuchten Decks ausgetragen. In dieser Art von Schlacht jedoch zog er wie eine Jungfrau, nervös und ängstlich. Schmuggler lassen keine Schlachthörner erschallen und hissen keine Banner. Wenn sie Gefahr wittern, setzen sie die Segel und fliehen vor dem Wind. Wäre er Admiral gewesen, hätte er vermutlich alles anders gemacht. Zum Beispiel hätte er ein paar der schnellsten Schiffe flussaufwärts vorausgesandt, um herauszufinden, was sie dort erwartete, anstatt blindlings vorzupreschen. Als er dies Sir Imri vorgeschlagen hatte, hatte ihm der Lordkapitän höflich gedankt. Sein Blick hingegen war gar nicht freundlich gewesen. »Wer ist dieser Feigling von niederer Geburt?« schien seine Augen zu fragen. Bei einer vierfachen Übermacht gegenüber den Schiffen des Knabenkönigs sah Sir Imri keinerlei Veranlassung zur Vorsicht oder zu Täuschungsmanövern. Er hatte die Flotte in 10 Schlachtreihen aufgeteilt, von denen jede aus 20 Schiffen bestand. Die ersten beiden Reihen würden den Fluss hinauffahren und Joffreys kleine Flotte, die Spielzeuge des Knaben, wie Sir Imri sie zur Heiterkeit seiner Kapitäne bezeichnete, versenken. Die darauf folgenden Schiffe würden anlanden, vor den Stadtmauern Bogenschützen und Speerwerfer absetzen und sich erst dann in den Kampf auf dem Fluss einmischen. Die kleineren und langsameren Schiffe der hinteren Reihen würden als Fähren für den Hauptteil von Stannis Heer am Südufer dienen und von Salladhor Saan und seinen Lyseni beschützt werden, die draußen in der Bucht für den Fall Wache hielten, dass die Lannister entlang der Küste noch weitere Schiffe verborgen hatten. Der Gerechtigkeit halber musste Davos eingestehen, dass es Gründe für Sir Imris Eile gab. Die Winde auf der Reise von Storm's End hierher waren ihnen nicht günstig gewesen. Sie hatten 2 Koggen an die Felsen der Shipbreaker-Bucht verloren, gleich an dem Tag, an dem sie in See stachen, ein schlechter Start also. Eine der Galeeren aus Myr war an der Straße von Tart untergegangen, und als sie in die Gurgel einfuhren,